Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Guck mal, hier liegt schon die Fernbedienung für später für den Champions League Watchalong, der heute Abend noch ansteht. Also nicht mehr, wenn ihr dieses Video schaut, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video aufnehme, Fernbedienung einmal. Sehr gut, liegen geblieben. Frank Calcio ist zurück, langsam, mit mir, Niklas, und ein paar wunderbaren Fragen, die ich ein bisschen ausgearbeitet habe. Und die erste kommt von NickX73. Gude. Was wäre das Richtige für Bayer 04 Leverkusen? Diese Saison ist chaotisch, weil es eine Übergangssaison ist. Trotzdem möchte man Champions League spielen, um weiterhin attraktiv für Talente zu sein. Ist Jugendmann auch langfristig eine Lösung oder würdet ihr den Trainerwürfel neu rollen, alia Jagd der Est? Liebe Grüße aus Berlin. Ja, liebe Grüße aus Berlin zurück. Also ich finde erstmal, dass Kasper Juhlmann der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt war, weil es nach der menschlichen Vollkatastrophe, die Erik ten Hag ganz offenbar gewesen ist, jemanden gebraucht hat, der im Umgang mit seinen Spielern einen guten, empathischen Ton trifft. Und ich glaube, das trifft auf Kasper Juhlmann und seine Art, eine Mannschaft zu führen, zu 100% zu. Das Restprogramm, was sie jetzt noch haben, Leverkusen, beinhaltet Auswärtsspiele in Dortmund, Köln und Stuttgart. Köln nenne ich jetzt nur wegen dem Derby-Charakter. Und Gastspiel von Leipzig in Leverkusen. Also wenn du auf Dortmund, Stuttgart und Leipzig schaust, als noch ausstehende 3 von 6 Gegner, weißt du schon mal, das ist knackig. Bietet einerseits die Chance zu sagen, wir haben vieles noch selber in der Hand. Andererseits auch eine hohe Chance, dass diese Lücke von 4 Punkten auf Platz 4 nicht mehr geschlossen wird. Ist ehrlicherweise auch mein Bauchgefühl, dass Leverkusen am Ende nicht auf einem der ersten 4 Plätze in der Bundesliga steht, jetzt nach diesem Saisonendspurt. Man muss aber sagen, sowohl in den erwarteten Toren als auch erwarteten Gegentoren aus dem Spiel steht Leverkusen unter den Top 3 der Bundesliga rein statistisch. Ich finde, die haben unter Juhlmann eine gute Spielanlage entwickelt mit Fokus auf Diagonalität, schnelle, direkte Kombinationen im Zentrum, dass Leverkusen schnell und direkt spielt mit teils auch vielen kurzen, kleinen Passsequenzen, sieht man daran, dass sie hinter Bayern die Mannschaft sind, die die meisten Pässe pro Minute Ballbesitz spielt, also tendenziell einfach viele schnelle Pässe. Juhlmann hat ein Team übernommen, das nicht von ihm zusammengestellt worden ist und trotzdem eine Stabilität erreicht, die am Ende auf jeden Fall für Europa reichen wird. Ob es dann Europa League oder Champions League ist, mal sehen. Tendenz eher Europa League. Und hat immer noch eine Titelchance. Die könnte bald zunichte gemacht werden vom FC Bayern, aber sie stehen im DFB-Pokalfinale oder sie stehen im DFB-Pokal-Halbfinale, können ins Finale einziehen, dank eines Siegs gegen Borussia Dortmund, also die aktuell zweitbeste Mannschaft der Bundesliga. Also so schlecht ist das auch nicht. Und deswegen, ich finde, habe ich ja gerade auch getan, du kannst viele inhaltliche Argumente für Juhlmann finden. Mein Bauchgefühl zur Personalie ist trotzdem, dass er nicht der Trainer ist, mit dem du am Ende einer angestrebten Entwicklung bis 2028 oder 2029 um die deutsche Meisterschaft mitspielen kannst. Und das ist ja das von Fernando Caro ausgerufene und Simon Rolfes unterstützte Ziel in Leverkusen, dass man 28 oder 29 in der Lage ist, wieder um eine deutsche Meisterschaft mitspielen zu können. Und wenn wir den Trainerwürfel neu rollen wollen, dann tue ich das. Mein Würfel hat nur 4 Seiten, denn ich habe 4 Vorschläge mitgebracht, die eventuell von Juhlmann übernehmen könnten. Man muss sagen, Ich finde, du findest kaum eine Alternative, die nicht bis zu einem gewissen Grad auf eigene Art und Weise risikobehaftet ist. Aber hier sind mal ein paar mögliche Vorschläge von mir. Der erste ist Alexander Blessin. Ist der einzige Trainer in der Bundesliga, der aus Leverkusener Sicht in meiner Meinung nach verfügbar oder erreichbar ist und den ich für inhaltlich gut genug halte. Ich klammer da Sebastian Hoeneß aus, nicht weil ich ihn nicht für inhaltlich gut genug halte, sondern weil ich nicht glaube, dass er vom VfB Stuttgart zu Bayer Leverkusen wechseln würde. Ich glaube, der würde einen größeren Schritt machen vom VfB ausgehen. Und da ist Blessin der einzige Name, der bleibt, wo man so ein bisschen sagen muss, okay, bei St. Pauli ganz klare Underdog-Mannschaft, die er in der Bundesliga coacht, mit relativ bis sehr wenig Ballbesitz. Mein Bauchgefühl wäre, dass die Muster, die St. Pauli mit dem wenigen Ballbesitz bereits gezeigt hat, so gut sind, dass ich ihm zutrauen würde, signifikant besseren Fußball zu spielen, wenn er das entsprechende Spielermaterial dafür hat. Der zweite Name ist der gleichzeitig auch riskanteste. Er fällt gerade im Kontext möglicher Trainersuche beim Karlsruher SC, die sich wohl von Christian Eichner trennen werden. Das ist Tobias Strobel, der aktuell in der dritten Liga beim SC Werl aktiv ist, an der Seitenlinie steht und dann eine tolle Saison coacht mit einer Mannschaft, die budgettechnisch auf jeden Fall nicht zum Top-Segment der Liga gehört, aber ganz klar aktiv um den Aufstieg in die zweite Bundesliga mitspielt. Und das ist das Entscheidende. Sie tun das mit einer Art und Weise, die also fast, ich will nicht sagen, beispiellos ist aktuell in den deutschen drei Profiligen, aber schon sehr außergewöhnlich. Also wirklich, radikal relationistisch, würde ich jetzt auf vernördete Art und Weise sagen, nämlich, also es ist unfassbar, wie Werl teilweise Seiten überlädt, mit wirklich 8, 9 Feldspielern auf engsten Räumen durchkombinieren, super diagonal spielt, ganz viel spielen und gehen, Spieler aus der Innenverteidigung, die sich da lösen, Finn Otto, ehemals, ich glaube, SGE-Nachwuchs, der da einen brutalen Ball aufspielt aus der Innenverteidigung heraus und da ja aufblüht regelrecht. Also ich finde, es macht unfassbar viel Spaß, die spielen zu sehen. Das ist eine der spannendsten Mannschaften aktuell von der Spielanlage im deutschen Fußball. Deswegen ist für mich Tobias Strobel auch einer der spannendsten Trainer, die aktuell so rumlaufen. Aber das wäre trotzdem ein sehr, sehr großer Schritt aus der dritten Liga rein in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Der dritte Name, Kjetil Knudsen. Also hat aus einem Underdog bereits schon mal einen Titelsammler gemacht mit Bodo Glimt und sich europäisch teuer verkauft. Wäre vielleicht jemand, der gerne mal noch vielleicht irgendwann in der Karriere diesen Schritt machen würde in eine Top-Liga. Ich habe gelesen, dass er nur Bodo Glimt verlassen würde für ein wirklich spannendes Projekt, also ein Projekt, wo es auch was zu gewinnen gibt. Und wenn du sagst, Leverkusen ist das Projekt, das sich vorgenommen hat, in 2 bis 3 Jahren deutscher Meister werden zu wollen, ist es vielleicht ein genau solches, was gut zu ihm passen würde. Sein 4-3-3, das er bei Bodo Glimt spielt, passt auch in meinen Augen sehr, sehr gut zum aktuellen Kader von Bayer Leverkusen. Denkt da vor allem an Ibo Maser. In so einer offensiven Achterrolle kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also kannst da mit dem Spielermaterial, was vorhanden ist, dir ein sehr, sehr gutes Dreier-Mittelfeld auf jeden Fall basteln. Haben mit Poku schon einen sehr, sehr spannenden Flügelspieler. Mal gucken, wie es mit Kofane weitergeht. Ich hoffe, er bleibt noch ein Jahr. Ich fände es sehr schade, wenn er jetzt schon wieder weg wäre. Und der letzte Name erklärt, was für verrückt erklären. Das ist ein guter Trainer. Und er war es wahrscheinlich schon immer, hat sich auch weiterentwickelt und ist einfach schlechter geredet worden, als er war. Frank Lampard. Frank Lampard ist mein Vorschlag. Das ist eine Mischung aus Vincent Kompany und dem Alonso Blueprint. Nämlich erstens großer Name, der aus sich heraus Autorität mitbringt und gerade in der zweiten englischen Liga eine offensive Masterclass mit seiner Mannschaft Coventry abreißt. Also so ein bisschen wie, also das Bewerbungsschreiben von Vincent Kompany für die Bayern war ja nicht der sang- und klanglose Abstieg mit Burnley aus der Premier League, sondern das, was er vorher mit einer dominanten Mannschaft in der Championship gezeigt hat. Und Coventry ist super dominant. Die sind ganz klarer Tabellenführer in der Championship mit Kurs auf Premier League-Aufstieg. Die haben 84 Tore erzielt bereits, 17 Tore mehr als die zweitbeste Offensive und dabei den eigenen XG-Wert sogar noch unterperformt. Also 84 Tore, 17 mehr als die zweitbeste Offensive und trotzdem noch unter dem eigenen XG-Wert unterwegs. Das ist eine tolle Coaching-Leistung, geiler Offensivfußball und Frank Lampard war auch bei Chelsea schon nicht so schlecht, wie er gemacht worden ist. Ich finde, er ist sehr, sehr gut darin, Spielerprofile zu maximieren und aus ihnen gerade im Offensivbereich das Beste rauszuholen, weil er einfach da sehr aus seinem eigenen Erfahrungsschatz als Spieler ziehen kann. Und deswegen wären das meine 4 Shouts, wo wenn ich die vier Namen vor mir so sehe, ich fast Frank Lampard ehrlicherweise am spannendsten fände. So, weiter geht's. Benny 222. Servus, du wurdest zu Deal or No Deal eingeladen. Grüße an Guido Kanz, den ich mal als Schüler, als wir nach Malle geflogen sind für 10 Tage Ballermann, warum auch immer man sowas gemacht hat, am Flughafen gesehen habe. Vielleicht kennt er mich noch. Grüße gehen raus. Du wurdest zu Deal or No Deal eingeladen. In den Koffern, die du öffnest, sind jedoch keine Geldbeträge, sondern 5 Entscheidungen, die du jetzt annehmen oder ablehnen musst. Ich bin mit dem Sendungskonzept nicht so ganz vertraut. Mein Gefühl war immer, man macht einen Koffer auf und kann dann irgendwie sagen, ja, den will ich oder, nee, den durfte man nicht aufmachen. Man muss irgendwie sagen, will ich oder will ich nicht, aber nach welchem, nee, Moment mal, das war mit so einem Typ, der so einem Notar oder sowas, der oben saß, angerufen hat und gesagt hat, ich gebe Ihnen für diesen Koffer 3.000 Euro. Und da muss man sagen, Deal or No Deal. Hier sind 5 Thesen. Ich habe keinen Holy getrunken vor dieser Aufnahme, kann ich schon mal sagen. Ich hatte gestern einen ganz schlimmen Wasserdurchfall und deswegen habe ich darauf verzichtet. Aber ja, 5 Entscheidungen. Also, die erste. Die Meister müssen aufsteigen. Reform der Regionalligen wird tatsächlich umgesetzt. In den nächsten 5 Jahren steigen dadurch aber nur Zweitvertretungen auf. Also, 5 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Ich habe leider wenig bis gar keine starken Gefühle beim Thema Regionalliga oder Regionalliga-Reform, weil es mich einfach aus Fansicht nicht tangiert, glücklicherweise. Und deswegen muss ich hier sagen, no deal. England gewinnt die nächsten 3 Turniere, EMs und WMs. Dafür gewinnt in den nächsten 5 Jahren kein Premier League-Team einen internationalen Titel. Also, an sich würde es mir schon sehr, sehr gut schmecken, wenn die Engländer ausgerechnet einen deutschen Trainer bräuchten, um zum ersten Mal seit 66 wieder irgendetwas zu gewinnen. Und wenn er das erste gewinnt, dann bleibt er ja auch Trainer und gewinnt das zweite und bleibt auch Trainer und gewinnt das dritte. Und das würde für immer süß schmecken, dass es einfach ein deutscher Trainer war, der England die erfolgreichste Periode ihrer Nationalmannschaftsgeschichte beschert hat. Aber im Vergleich dazu, wie sehr es mich stören würde, England einen großen Titel gewinnen zu sehen, ist es mir nahezu vollkommen egal, ob ein englischer Verein die Champions League gewinnt oder nicht. City hat es schon gemacht, Chelsea hat es schon gemacht, Arsenal hat es schon gemacht, nee, haben sie nicht. Liverpool hat es schon gemacht, United hat es schon gemacht, so viele haben es schon gemacht, es ist vollkommen egal, ob es nochmal passiert, deswegen no deal. Wolfsburg und Hoffenheim steigen innerhalb der nächsten 2 Jahre ab, dafür wird RB Leipzig in beiden Jahren Meister. Meine Genugtuung über einen Abstieg von Wolfsburg und Hoffenheim wäre definitiv kleiner als die von RB-Fans über 2 Meisterschaften am Stück. So wie die sich nach 2 Pokalsiegen aufgeführt haben, will ich nicht wissen, was die mit dieser Meisterschale anstellen. Deswegen sage ich auch hier wieder, no deal. Die TV-Gelder in der Bundesliga werden ab sofort nach der Anzahl der Zuschauer vergeben. Die Preisgelder in der Champions League verdoppeln sich jedoch. Also, die Königsklasse ist so oder so der größte Treiber für die Ungleichheit in den Ligen, muss man sagen. Man kann nur diesen Wettbewerb genießen und gucken, wenn man das ausblenden kann. Aber es ist so, die Champions League macht die nationalen Ligen faktisch einfach langweiliger, weil es einfach eine finanzielle Schieflage produziert, die nur noch größer wird, weil es ja give or take schon immer dieselben 2 bis 4 Mannschaften sind, die sich für diesen Wettbewerb qualifizieren in den allermeisten Ligen. Und eine Verdopplung würde eine Angleichung oder Andersverteilung der TV-Gelder in meinen Augen faktisch trotzdem irrelevant machen. Das wäre also verschwindend gering oder zu vernachlässigen im Vergleich zumindest damit, mit einer Verdopplung der Champions-League-Einnahmen. Die Bayern nehmen jetzt schon irgendwie 100 Millionen ein für die Saison. Es wären dann irgendwie 200 irgendwas Millionen, also jenseits von Gut und Böse. Deswegen no deal. Und eine Möglichkeit, einen Deal zu machen, bleibt noch. Es wird eine Obergrenze für Transfersummen, 80 Millionen Euro, und für Gehälter 10 Millionen Euro in allen Ligen eingeführt. Die 50+1-Regel wird allerdings abgeschafft. Also alle Ligen meint ja, so wie es hier formuliert ist, alle Ligen dieser Welt. Und das klingt erstmal sehr verlockend, wenn man sagen würde, okay, in diesem theoretischen Gedankenspiel, in jeder Liga der Welt, sei es Saudi-Arabien, sei es die Premier League, was auch immer, gelten diese Regeln. Aber erstens, für die meisten Mannschaften trotzdem nicht relevant, also das ändert für, was weiß ich, Augsburg nichts, ob dann irgendwie ein 10 Millionen Euro Gehalt möglich ist oder 80 Millionen Euro Ablöse. Und das ist der große Faktor für mich, aus meiner eigenen gelebten Erfahrung als Akteur in einer Liga, die eine klare, vorgegebene Gehaltsdeckelung hatte, wo es vordergründig also ein absolut, ja, dasselbe Spielfeld für alle hätte sein sollen, habe ich erlebt, dass Menschen, nennen wir sie mal Menschen, sehr kreativ werden, wenn es darum geht, alternative Anreize zu schaffen dafür, warum jemand bei Team A und vielleicht nicht bei Team B spielen sollte. Und wenn das da geht, dann geht das auf dem allerhöchsten Level ganz sicher. Und ich glaube, dann findet man Mittel und Wege, warum über die 10 Millionen Euro Gehalt hinaus vielleicht noch dieses oder jenes Paket geschnürt werden könnte, was dann auch ganz schmackhaft ist. Deswegen, ich glaube, das klingt auf dem Papier geil, aber würde in der Praxis über Schlupflöcher und Ähnliches umgangen werden. Und dafür will ich unser gutes altes 50 plus 1 nicht opfern und sage es zum 5. Mal, no deal. Vincenzo Pacifico, hallo. Was ist eigentlich eure Meinung zum FC Thun, Aufsteigerclub aus der Fußballprovinz und seit Jahrzehnten finanziell mit dem Messer am Hals? Doch nun wird man wohl Schweizer Meister, das größte Wunder der Fußballgeschichte. Sagt mir mal, ob das eine gute Impression war. Größtes Wunder der Fußballgeschichte ist ein Label, mit dem ich vorsichtig wäre. Aber es wäre auf jeden Fall ein Fußballwunder. Die würden nämlich als Aufsteiger Meister werden und gleichzeitig die erste Trophäe in der Vereinsgeschichte gewinnen. Ich glaube, es sind aktuell, letztes Mal, als ich geschaut habe, waren es 15 Punkte Vorsprung auf St. Gallen mit einem Spiel mehr, also vielleicht nur 12, aber trotzdem klingt das nach so viel, dass du es eigentlich ins Ziel bringen können müsstest. Und man muss sagen, also wenn Thun als Aufsteiger Meister wird, ist das nicht so wie damals, als, das war ja auch schon sensationell, der Betriebsunfall Absteiger Lautermeister geworden ist, die als Pokalsieger runtergingen, hochkamen und dann Meister geworden sind, weil sie eigentlich ja damals noch eher ein Top-Team waren. Thun hat 5 Jahre in der zweitklassigen Challenge League gespielt, ist dort 2021 und 2023/24 zweimal in den Playoffs gescheitert und dann endlich als Meister direkt aufgestiegen in der letzten Saison. Also es wäre schon einigermaßen wahnsinnig, wenn das so passieren würde. Der Aufstiegs- und aktuelle Erfolgstrainer ist auch ganz charmant, die Geschichte ist Mauro Lustrinelli, der wird den meisten nichts sagen, hat mir auch nichts gesagt. Das ist aber eine alte Stürmerlegende in der Schweiz mit wirklich einem sehr beeindruckenden Scoring-Output und der hat selbst in der bis dato erfolgreichsten Ära des Clubs Thun gespielt, nämlich 05-06, als man Vizemeister geworden ist und sich tatsächlich für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren konnte, wo man dann auf Arsenal, Ajax und Sparta Prag getroffen ist. Die spielen in einem nominellen 4-4-2 mit zwei absoluten Büffeln und aus meiner Sicht wichtigen Spielern. Der eine ist Eigengewächs Franz Ethan Maestri, zudem gleich nochmal ein bisschen mehr an anderer Stelle tatsächlich. Der Neuzugang und Stürmer Brighton Labeau, den ich sehr spannend finde, der hat zwar nur 3 Saisontore erzielt, aber ist für Thun einfach mit und gegen den Ball extrem wichtig. Wir haben ja mal so ein kleines Diagramm mitgebracht. 2 Kämpfe pro 90 Minuten plus Balleroberungen pro 90 Minuten von Stürmern in der Schweizer Liga. Da seht ihr eben hier der rosa Kreis, das ist der gute Kollege Labobo. Und er ist da eben außergewöhnlich aktiv und präsent gegen den Ball und eine richtige Arbeitssau. Und das steht dieser Mannschaft sehr, sehr gut, denn sie sind die pressing-intensivste Mannschaft der Liga, aka haben den niedrigsten Passes per Defensive Action Wert, konnte ich das auch nochmal sagen. Und er führt mit die meisten Kopfballduelle eben aller Stürmer in dieser Liga. Und das ist auch sehr wichtig für eine Mannschaft wie Thun, die tatsächlich auch überdurchschnittlich viele lange Bälle spielt. Ich glaube noch abschließend, dass in der Schweiz so eine Art Wunder gegebenenfalls einfach noch eher möglich ist. Klar, wir haben auch unser Leicester gesehen etc., aber das passiert schon in der Tendenz einfach sehr, sehr selten, weil es da natürlich auch ein Gefälle gibt zwischen einer Mannschaft wie Thun und einer Mannschaft wie Bern, also den Young Boys oder Basel. Aber der Cash-Input in diese Liga ist nicht so obszön wie in anderen Top-Ligen und deswegen glaube ich auch, dass es eher noch möglich ist, dass da sowas passieren kann. So, soviel dazu. Ich hoffe, das war eine ausreichende Antwort zum zu Thun. Prinz Riese 10, gern gesehen in meinen Frakalschuss. Moin, Arsenal verliert gegen Southampton und scheidet aus dem FA Cup aus. Werden sie jetzt alle Titel verspielen? Sind mittlerweile alle Gegner auf die Spielweise Standards eingestellt? Am Anfang der Saison sah es fast nach allen Titeln aus. Gerade die Pokalwettbewerbe wegen der defensiven Qualität und den gefährlichen Ecken. Beste Grüße aus dem Venedig-Westfalens. Also ich habe es auch genommen, weil es die Frage in ähnlicher Ausführung mehrfach gab. Auch mit der Frage, ob man dann irgendwie, wenn es am Ende, hat jemand sogar geschrieben, wenn es nur die Meisterschaft werden sollte, ob man dann darüber nachdenken muss, Arteta zu entlassen. Irgendwas Absurdes in der Art. Und ich muss sagen, selbst als Arsenal-Hater Number One, muss ich sagen, dass ich nicht verstehe, wo diese negative Haltung gerade herkommt. Wenn ich auf die Tabelle der Premier League schaue, sehe ich ein Team, das bei 7 ausstehenden Spielen mindestens 6 Punkte Vorsprung hat. Also ich glaube, City hat noch irgendwie eine Partie weniger absolviert, hat noch ein Nachholspiel ausstehen. Klar, es gibt noch ein direktes Duell zwischen diesen beiden Mannschaften, wo man sagt, wenn City dieses Nachholspiel gewinnt, sind 6 Punkte. Wenn die im direkten Duell gewinnen, sind es nur noch 3 und plötzlich ist, ja, also schlottern die Knie, auch vor allem, weil City ja jetzt gerade Arsenal im League-Cup-Finale ganz schön im Sack hatte, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Man City ist trotzdem selber sehr inkonstant in den eigenen Leistungen. Die sind in der Champions League krachend an Real Madrid gescheitert. Die haben in der Liga zuletzt gegen die Kellerkinder West Ham und Nottingham unentschieden gespielt. Also spielen selber nicht die Sterne von Himmel und sehen für mich nicht aus wie eine Mannschaft, die jetzt plötzlich alle verbleibenden Saisonspiele gewinnt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Arsenal Meister wird. Und da muss man mal sagen, als Liverpool 2019-20 zum ersten Mal in der Premier League-Geschichte, also seitdem es Premier League heißt, Meister wurde, sind die in beiden Pokalwettbewerben relativ früh ausgeschieden und in der Champions League gegen Atletico Madrid im Achtelfinale rausgeflogen. Für Arsenal wäre das jetzt die erste Meisterschaft seit über 20 Jahren. Der darfst du aus meiner Sicht guten Gewissens jeden anderen Scheißtitel zum Fraß vorwerfen, darfst du opfern. Ist vollkommen egal. Selbst Champions League ist aus meiner Sicht vollkommen irrelevant. Zumal sie da ja noch gegen Sporting spielen, im Viertelfinale klarer Favorit sind, haben einen, also Zeiten ändern sich. Du musst die Form von damals erstmal auch nochmal auf die Platte bringen. Hast du ja auch angerissen, dass Mannschaften sich darauf eingestellt haben, aber haben ja unter anderem auch die Bayern in der Gruppenphase sehr eindrucksvoll geschlagen, wie ich fand. Und wenn am Ende nur, und das ist schon bescheuert, dieses Wort in dem Kontext zu benutzen, nur die Meisterschaft stehen sollte, ist das eine sensationell geile Saison. 10 von 10. Erste Meisterschaft seit über 20 Jahren. Wer will da eigentlich irgendwas sagen? Also ganz ehrlich, die können jetzt von mir aus gegen Sporting beide Spiele 5-0 verlieren. Wenn die Meister werden in der Premier League nach so langer Zeit, nach so viel Bottle Arsenal, nach so viel auch Vizemeisterschaften und Schmäh, Hohn und Spott, den sie ertragen mussten, dann ist das doch, also juckt doch keine Sau. Also so sehe ich das zumindest im Kontext der Frage, ob bei Arsenal irgendjemand jetzt da kritisch draufschauen müsste oder eben nicht. Mode 97, der Discord Warrior, Frage aus unserem Discord, ihr wisst, wie er reinkommt. Moin Niklas, trotz der Weltklasseleistungen von Clemens und Peter, also Clemens Fritz und Peter Niemeyer, haben wir jetzt einige vielversprechende Eier im Nest liegen. Karim Koulibaly könnte im Sommer 40 bis 45 Millionen einbringen, was ich ehrlicherweise einigermaßen verrückt fände. Nicht, weil der Spieler von seinen Anlagen her das nicht wert sein könnte, nur, also, er ist schon noch ziemlich, ja, roh insgesamt und könnte noch einiges an Schliff gebrauchen und auch noch vielleicht ein Jahr Werder Bremen wäre gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, da sind wir einfach mittlerweile angekommen, dass der Transfermarkt sich so schnell dreht. Mio Backhaus hat sich unfassbar entwickelt und könnte bald für einen größeren Transfer bereit sein. Auch Salim Musa lässt jetzt schon von größerem träumen. Wie würdest du die ca. 45 Millionen Euro von Koulibaly investieren und kann sich der Verein mit solchen Spielern in den nächsten Jahren aus dem Tief befreien, am besten mit anderen Verantwortlichen? Liebe Ostergrüße aus der Stadt, in der der Teufel den Turm verdreht hat. Pisa. Ja, ich habe Folgendes gemacht, tatsächlich einfach einen kleinen Werder Shopping Guide Light habe ich vorbereitet, wo ich jetzt kurz durch ein paar Transfervorschläge durchrattern möchte. Und am Ende wird hier nochmal so ein Vorschlag für den Kader kommende Saison eingeblendet. Man muss ganz klar sagen, ich habe noch keine Lösung für das Problem Justin Njima gefunden und habe auch keinen neuen Sechser geholt. Das hätte den Rahmen jetzt gesprengt. Es ist so schon drüber, was ich da jetzt in diese Frage investiert habe. Der erste Name, habe ich eben schon angerissen, ist das Schweizer Taschenmesser Franz-Ethan Maestri. Und das soll nicht nur ein Klischee sein, sondern er ist es wirklich. Er kann linkes Mittelfeld spielen, er kann rechtes Mittelfeld spielen, er kann Sechser spielen, er kann zentrales Mittelfeld spielen oder auch offensives. Ist wirklich eine absolute Allzweckwaffe von Mittelfeld aufwärts und ein super spannender Spieler. Kommt aus der Jugend von Thun und spielt dort im 4-4-2, das sie spielen, primär über die linke oder auch rechte Außenbahn und hat da ein sehr beachtliches offensives, ich glaube über die rechte vor allem, offensives Output, was er bisher mitbringt. Er kommt in 1519 Minuten in der Liga auf 8 Tore und 3 Vorlagen. Das ist super, super stark. 1,86 groß, körperlich sehr robust und vor allem als Ballschlepper und Boxcrasher, B&B, Bed and Breakfast, sehr, sehr gut, große, raumgreifende Schritte, mit denen er das Spielfeld überbrückt, habe ich mal angezeigt, XG pro 100 Ballkontakte und Beschleunigungen pro 90 Minuten. Und da sehen wir eben, dass hier Maestri in der Schweizer Liga unter Mittelfeldspielern statistisch auf jeden Fall herausragt durch seine Torgefahr. Ich finde, das ist ein Spieler, der ist exzellent im Arbeiten mit dem eigenen Körper, dem Abschirmen von Bällen, um damit seiner eigenen Explosivität im entscheidenden Moment durch einen kurzen Antritt die sogenannte Separierung, also Separation, zu kreieren. Habe hier mal eine Szene mitgebracht. Das ist der einzige Spieler, wo ich Screenshots habe, weil ich tatsächlich schon den Spieler auf Verdacht ready gemacht habe für zukünftige Shopping-Guides. Das ist er heute hier mit dabei. Und sehen wir eben, wie Maestri im Mittelfeld an den Ball kommt. Er macht hier erstmal schon einen angetäuschten Schritt nach rechts in Richtung eigener Hälfte zurück, dreht dann aber gegen Edmilson Fernandes, ehemals Mainz 05, nach links raus. Und schafft es, wie auch hier im zweiten Bild, immer oder oft sehr, sehr gut genauso sein Bein zwischen Ball und Gegner zu kriegen, dass er den Ball entsprechend beschützt. Macht das hier im zweiten Bild, macht es genauso im dritten Bild, hat den schön in den Knien, hat den Oberkörper überm Ball und schirmt den Ball damit sehr, sehr gut ab, schüttelt damit einfach auch Edmilson Fernandes ab. Und da macht er etwas, was er in meinen Augen sehr, sehr oft sehr gut macht. Er nimmt einen Kontakt, der den Ball weit in den Raum reinlegt und so eben den Abstand kreiert, den er braucht. Also entwischt so damit oftmals auch seinen direkten Gegenspielern mit so einem Kontakt, der nicht unkontrolliert ist, sondern genau so in den Raum gelegt werden soll. Tut das hier eben auch und kreiert sich damit den Winkel, mit dem er dann einen sehr schönen Pass in die Tiefe spielt, der am Ende auch zu einem Tor gegen die sogenannten Young Boys führt. Ich habe mal für ihn eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro veranschlagt. Das wäre der Rekordtransfer von Thun, der bis höhere Rekordtransfer ist der ehemalige Calcio Berlin Baller League-Spieler Marvin Spielmann. Liebe Grüße, der auch gar nicht so unähnlich ist, tatsächlich vom Profil, spannenderweise, muss man sagen, an der Stelle. Und ja, Maestri würde ich so ein bisschen sehen als so Ziehsohn von Jens Day, jemand, der so diese Rolle torgefährlicher Box-to-Box-Mittelfeldspieler übernehmen könnte, mit nochmal höherem Skalierungspotenzial nach oben, muss ich ganz klar sagen. Der zweite im Bunde ist wahrscheinlich der kreativste Name hier auf der Liste. Es ist Koulibaly mit rechts, und zwar Gael Alonso. Der ist 23 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Spieler mit 23 Jahren in der zweiten spanischen Liga darbt, aber er tut es, in seinem Fall beim FC Andorra, der als Aufsteiger aktuell auf Platz 11 steht, aber die balldominanteste Mannschaft der Liga stellt mit 60% Ballbesitz. Vor seinem Wechsel nach Andorra im Sommer 2025 hat Alonso tatsächlich nur für die Zweitvertretung von Celta Vigo, das ist sein Jugendclub, in der dritten spanischen Liga gespielt. Dafür ist er einer der statistisch auffälligsten Innenverteidiger aller zweiten Ligen der Top 5 Nationen, aber vor allem der zweiten spanischen Liga. Das sehen wir hier an seinem Radar-Chart, progressive Pässe maximiert, defensive Aktionen, Ballbesitz bereinigte Tacklings und auch Interceptions. Die Quote im Defensiv-Zweikampf ist auch gut. So ein bisschen in der Luft im Durchsetzungsvermögen, ne? Aber das war es auch, finde ich so. Und seine größte Qualität ist wirklich der flache Spielaufbau. Also er hat wirklich eine Qualität, mutige, linienbrechende Pässe zu spielen. Wie eben in Koulibaly auch. Oftmals auch so, dass er das so versteckt. Also jemand, der so also die Körperhaltung zeigt zum Beispiel nach rechts raus, wo du denkst, okay, pass raus auf den Außenverteidiger und kappt dann den Fuß aber so ab, dass er überraschend doch durchs Zentrum auf einen zentralen Spieler spielt. Also etwas, was Schlotterbeck auch zum Beispiel sehr, sehr gut macht, dieses so Verstecken, wo du den Pass eigentlich hinspielen möchtest. Wie gesagt, also erstes Jahr spanische zweite Liga, 23 Jahre alt, also auch nicht mehr blutjung, aber super, super spannend. Könnte so jemand sein, der irgendwie übersehen wurde und noch ein enormes Wertsteigerungspotenzial hat, haben wir 2 Millionen Euro gesagt. Als nächstes der Deichstuben Dumfries, Almugera Kaba. Ich muss sagen, vorweg, also linke Defensivseite habe ich so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht. Auf der rechten Seite würde ich ganz klar die Kaufoption bei Sugawara ziehen. Und wenn das nicht geht, also vielleicht geht es ja, wenn man Koulibaly verkauft, wenn es nicht geht, hat man ja auch schon gelesen, will Werder wohl Southampton einfach ein bisschen runterverhandeln. Aber ich finde, Sugawara ist einer der Transfers, die auf jeden Fall gut funktioniert haben. Ich halte Felix Agu sportlich absolut für gut genug, um erste Wahl auf der linken Seite zu sein. Mag den Spieler, mag das dynamische offensive Profil, auch gerade als so Pendant zu dem Pass- und Aufbaustarken Sugawara auf der rechten Seite. Aber das große Problem bei Agu, sieht man ja auch in der laufenden Saison wieder, ist einfach seine brutale Verletzungsanfälligkeit. Mit dem kannst du fast nicht so richtig planen. Den Mann würde ich ehrlicherweise verkaufen. Kaba hätte den BVB bereits im Winter verlassen dürfen, ist ja 19 Jahre alt, junger Spieler. Hat er aber nicht. Der HSV war damals wohl interessiert an einem Winterwechsel, an einem festen Transfer. Das wäre wohl auch möglich gewesen, hat sich irgendwie zerschlagen. Und soll wohl, das sind die aktuellen Medienberichte, für den Sommer immer noch interessiert sein. Ich muss sagen, wenn der HSV ein Transferziel sein kann, dann kann es Werder Bremen auch. So selbstbewusst muss man, glaub ich, schon sein. Aber aus Werder-Sicht, Kaba kam in dieser Saison bisher eigentlich nur in der Regionalliga zum Einsatz, hat da in 16 Spielen als Linksverteidiger 6 Tore erzielt. Also sehr, sehr torgefährlich, hat eine brutale Physis, Geschwindigkeit und wie ich finde, echt auch mit seinem linken Fuß eine gute Abschlussqualität. Ehrlicherweise ein etwas hölzerner Bewegungsablauf, unsaubere Kontakte, Bälle, die zu weit vom Fuß wegspringen in der Ballführung, wo ich sagen würde, das wird in der Bundesliga definitiv auch bestraft werden auf eine ganz andere Art und Weise. Ich garantiere dafür, dass es ein Spieler ist, der die Fans der Mannschaft, wo er spielt, teilweise streckenweise enorm frustrieren wird. Aber es ist ein spannendes Profil, was du in meinen Augen so einsetzen musst, wie ein Robin Gosens eingesetzt wurde, wie ein Dumfries eingesetzt wurde, wie du teilweise auch so dir einen Joshua Wagnumann vorstellen kannst, nämlich Torgefahr aus der Außenverteidigerposition heraus, im eigenen Ballbesitz hoch und breit schieben und dann am langen Pfosten eben die eigene Physis zur Geltung bringen. 2 Millionen Euro mal veranschlagt. Der nächste ist ein großer Nachname. Arjon Ibrahimovic, 20 Jahre alt. Es gibt Berichte und somit das Risiko, dass es nicht gehen würde, dass der FC Bayern mit ihm als Alternative hinter Luis Diaz planen könnte. Der FC Bayern hat wohl vor, die Strategie, die eigene Kaderplanungsstrategie anzupassen, auf eine Art und Weise, die ich sehr, sehr klug finde, nämlich mehr in die Richtung zu geben, dass du die Kadertiefe mit Spielern aus deinem eigenen Nachwuchs heraus schaffst. Und Ibrahimovic ist eben ein Bayern-Nachwuchsspieler, der leihweise in Heidenheim spielt gerade. Und damit einfach dir gewisse Ausgaben klemmen kannst, Geld auszugeben für Backups, die eventuell gar nicht besser sind als diese jungen Talente. Und deswegen, ich finde diese Idee relativ, also nicht relativ, finde ich sehr, sehr gut. Mal schauen, ob das dann auch bei Ibrahimovic gelten sollte. Wenn nicht, hat er nur noch einen Vertrag bis 2027. Ich finde, das spielt eine starke Leihsaison in Heidenheim, trotz der widrigen Umstände. Auf dem Papier stehen zwar nur 1 Tor und 2 Vorlagen, aber er hat mehr als 10 erwartete Scorer, was in meinen Augen ganz klar eine Steigerung des Outputs nahelegt. Erst recht dann, wenn er in einem besseren Team spielt. Wir sehen hier XG pro 100 Ballkontakte und XA pro 100 Ballkontakte. Da habe ich euch Ibrahimovic markiert. Er sticht da jetzt nicht mega positiv heraus, aber er ist in beiden Metriken auf der positiven Seite im Vergleich. Und dementsprechend im Vergleich innerhalb seiner Position, muss man ganz klar dazu sagen. Und dementsprechend finde ich das ein spannender Spieler, auch vor allem, weil du ihn links einsetzen kannst. Da müsste man eher mit einem Bangula gehen, weil den hast du ja teuer gekauft. Der sollte auch, finde ich, perspektivisch, also wenn die Leistungen passen, Stammspieler werden. Ich finde, er hat mir eigentlich in den Ansätzen genug gezeigt, mittlerweile, um mir das vorstellen zu können. Die Summe kann man trotzdem drüber reden. Du kannst ihn links spielen, du kannst ihn rechts spielen, du kannst ihn als Schienenspieler bringen, was in Heidenheim schon passiert ist, du kannst ihn als Zehner einsetzen oder offensiver Achter, er gibt dir einfach enorm viele Möglichkeiten und ich finde, das wäre ein sehr, sehr spannender Transfer, hab da mal 6 Millionen Euro veranschlagt, also ich investiere ungefähr die Hälfte der Einnahmen von dem, was du in deinem Gedankenspiel für Koulibaly kriegst, diese 45 Millionen Euro, weil das meistens auch so ist, dass diese Mannschaften oder Vereine sagen, ja, wir können nur Teile der Ablösesumme reinvestieren. So, der Missverstandene, Noel Footgoy, damals Frankfurt-Debüt, rote Karte, gedacht, was ist das für ein Vollpfosten? Ich bin großer Fan von Noel Footgoy. Spielt seine zweite Saison in Fürth, nach 11 Toren und einer Vorlage, jetzt bei 12 Toren und 5 Vorlagen in der zweiten. Zweiten Fürth-Saison, trotz Abstiegskampf in einem der ganz klar schwächsten Teams dieser Liga. Der arbeitet exzellent mit seinem 1,83 großen Körper, gutes Tempo, niedriger Schwerpunkt, giftige Zweikampfführung. Hab unter anderem mir das Franken-Derby in Nürnberg angeschaut, Nürnberg gegen Fürth. Da hat der, Robin Knoche, der kein kleiner Spieler ist, auch ein körperlich wuchtiger Spieler ist, dermaßen eingeschult. Also super, super krass. Brutale Effizienz vor dem Tor, hat aus insgesamt 38 Schüssen in der zweiten Liga in der Saison hier 12 Tore gemacht, selbst wenn man die 3 Elfmeter rausrechnet, liefert der eine Conversion Rate von 25%, also jeder vierte Schuss ein Tor, das ist absolute Spitze, sehen wir auch hier, das sind alle zweiten Ligen der Top 5 Ligen plus zweite Liga Holland, zweite Liga Portugal, da sehen wir Noel Footgoy unter Stürmern in Sachen Torquote ganz klar unter den besten, XG pro 100 Ballkontakte ist auch gut. Wie gesagt, spielt in einer schwachen Mannschaft und ich glaube, die SGE hat eine Rückkaufoption von 1,x Millionen Euro. Wenn die nicht gezogen wird, läuft der Vertrag in Fürth noch bis 2027. Ich glaube, wenn die absteigen, ist es nochmal ein ganz anderes Thema. 2 bis 3 Millionen hätte ich jetzt gemutmaßt, musst du für den Spieler locker machen. Und so, auf Final noch, der Königstransfer binden wir kurz und schnell ab. Jonas Wind. Nicht das erste Mal, dass ich ihn für Werder vorschlage. Im Sommer wäre der Mann ablösefrei. Und meiner Meinung nach, wenn er nicht schon wieder Gefahr laufen möchte, Bankdrücker zu sein, Joker zu sein, wie es beim VfL teilweise war, oft auch zu Unrecht, wie ich finde, würde ich an seiner Stelle zum Club gehen, wo er im Sturm erstmal zumindest die erste Wahl wäre. Musa ist ein riesengroßes Talent. Also wirklich, also ich kann es jetzt hier an der Stelle mal sagen, ich habe nur die Aktion gesehen, die er mit Ball hatte in den wenigen Minuten in der Bundesliga. Ich kann jetzt schon sagen, der ist jetzt schon besser als Keke Top war und aktuell ist. Gar keine Frage. Anderes Level an Stürmer, anderes Level an Stürmertalent. Ganz, ganz spannende Fundamentals. Fußball-Juppie-Wichser-Wort, Fundamentals. Die Basics, oh Gott. Der ist gut, der Junge ist gut, der kann mit seinem Körper arbeiten, der stellt geil den Arsch raus, der weiß, wie man Ball festmacht, wie man sich durchsetzt, wie er sich um Moritz Jens rausgedreht hat, um die rote Karte zu provozieren. Große Klasse, der hat einen lockeren Trigger, der ballert einfach, der dreht sich auf und schießt und da kommt was bei raus, da ist eine Abschlussqualität dabei, da ist ein Stürmerinstinkt dabei. Also ich bin wirklich bullish auf Salim Musa. Ich habe ganz, ganz große Erwartungen an diesen Spieler, basierend auf einer noch sehr, sehr kleinen Sample-Size. Ich hoffe, er darf nochmal starten jetzt in den letzten Bundesligaspielen. Das würde ich sehr, sehr gerne mal sehen. Was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr vielversprechend. Aber ja, riesengroßes Talent. Trotzdem kannst du nicht in die Saison gehen und sagen, hier, Footgoy Musa, das ist unser Sturmduo. Du brauchst einen erfahrenen Bundesliga-Stürmer. Du darfst auf keinen Fall nochmal in so ein Desaster reinrennen wie in der aktuellen Situation. Und ja, du könntest nochmal Milosevic ist ein anderer im VfB-Kontext. Milosevic vom VfB ausleihen, die stehen dem ja auch offen gegenüber. Aber wenn du schon so ein großes potenzielles Sturmjuwel in deinen eigenen Reihen hast, dann entwickel doch das weiter und hol dir als Restbesetzung für den Sturm andere Spieler. Und ja, Jonas Wind könnte in der Doppelspitze mit Musa oder Footgoy spielen, könnte aber auch in einem 4-2-3-1 als Zehner Schattenstürmer hinter einem der beiden agieren, weil Jonas Wind eh ein Spieler ist, der sich gerne fallen lässt, der sich gerne ins Kombinationsspiel einbindet. Also Jonas Wind kommt kurz, der andere geht tief, ist eine Dynamik, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und wenn du auf seine Zahlen schaust und seine Minuten bei Wolfsburg runter oder umrechnest auf Spiele über 90, dann ist es quasi so, als hätte er beim VfL Wolfsburg 84 Spiele über 90 Minuten gemacht und in diesen 84 Spielen 32 Tore erzielt und 11 Vorlagen beigesteuert. Das kann sich sehen lassen. Vom Typ her jemand, auch wo ich sagen würde, kann ich mir sehr gut im Umfeld Werder Bremen vorstellen. Fände ich sehr, sehr spannend. Also kann sein, dass da größere Vereine andere Namen dran sind, dass da auch finanzkräftigere Vereine mitwirken aus England vielleicht, die dann einfach im Gesamtpaket attraktiver sind. Aber das wäre für mich der Königstransfer, fände ich sehr, sehr spannend. Und dann wäre, so wie er hier eingeblendet ist, das eben so vorläufig mein Kadervorschlag für die nächste Saison, mit dem Wissen, dass auf jeden Fall Dani Thun auch jemand ist, der gerne mal ein 4-3-3 in seiner Karriere eingesetzt hat. Wer da jetzt startet, wer da Backup ist, das kann man, glaube ich, diskutieren. Aber so sähe es ungefähr aus. Wie gesagt, ist jetzt noch nicht fertig, da fehlt noch was. Auf der 6, rechter Flügel, muss man drüber reden, über Jinma, weil Vertrag nur noch bis 27, glaube ich zumindest. Müsstest du also jetzt verkaufen oder verlängern? Willst du mit dem verlängern? Schwierig, weil er so ein bisschen stagniert in seiner Entwicklung, wie ich finde. Aber ja, das, wie gesagt, sprengt den Rahmen, der jetzt eh schon gesprengt ist. Letzte Frage. Moritz S160, Servus, in einem Video oder Podcast von euch habt ihr neulich den hohen Nachrichtenwert von negativen Schlagzeilen angesprochen. Wenn man auf eurem Kanal nachschaut, haben viele eurer meistgeklickten Videos auch eher negative Themen, wie zum Beispiel, wer ist der schlechteste Spieler? Mich würde interessieren, wie ihr als Medienschaffende mit diesem Phänomen umgeht und ob das eure Themenwahl beeinflusst. Liebe Grüße aus Erfurt. Also, wir gehen damit so um, dass wir die negativen Themen natürlich behandeln, weil es meistens auch große Nachrichten sind. Das sind Trainerentlassungen, vielleicht krasse, überraschende Misserfolge von einzelnen Mannschaften, was auch immer. Das sind Dinge, die behandelst du nun mal. Vereine, die abstürzen. Also, ich meine, Was läuft schief ist ein Format, das insofern von Negativität lebt, dass es den Nachrichtenwert eines Misserfolgs aufgreift und darauf aufbauend eine Analyse draus macht. Ist das noch Fußball? Ist ein Format, das sich mit einem negativen Winkel an Themen annähert, weil es irgendwie immer darum geht, irgendwelche Fehlentwicklungen oder Missstände aufzugreifen. Das heißt, wir lehnen da natürlich auch rein, weil es einfach nachgewiesen ist, dass es funktioniert. Das interessiert die Leute. Und also ich merke das ja auch selber, dass es mich interessiert, warum irgendwo Misserfolg ist. Also deswegen habe ich ja auch Bock bekommen, dieses Format zu machen, weil ich die Frage selber interessant finde. Ich glaube deswegen, man muss da jetzt nicht so übermoralisch werden, das ist einfach recht normal, dass es interessant ist. Ich glaube, die moralische Komponente kommt dann rein, dass du gerade, wenn es personenbezogen ist, gucken musst, dass du eine Waage hältst, die in Ordnung ist, dass du erstmal nicht unter eine Gürtellinie gehst, um dass du irgendwann auch ablassen kannst. Also ich würde zum Beispiel jetzt selbstkritisch sagen, dass wir so in der Phase Werder Bremen, VfL Wolfsburg, also vielleicht ein-, zweimal zu oft über Florian Kohfeldt geredet haben im negativen Sinne, würde ich schon sagen. Also auch aus der Perspektive von jemandem, der auch selber erlebt hat, wie das ist, wenn jemand was Negatives über einen sagt. Also jetzt gibt es auch verschiedene Ebenen, wir haben ja nicht gesagt, also es ging jetzt nicht um den zu beleidigen oder als Mensch herabzuwerten, sondern eher darum, ist es ein guter Trainer oder nicht? Aber trotzdem, muss man jetzt nicht relativieren, würde ich sagen, war vielleicht ein, zweimal zu viel so. Manuel Baum ist nicht der schlechteste Trainer der Bundesliga-Geschichte. Ich hatte damals halt diesen Gag im Kopf mit Christian Groß, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und Schalke-Trainer wurde. Und darum, da drumherum wollte ich einen Case aufbauen und bin deswegen bei Manuel Baum gelandet so. Also deswegen, das ist, glaube ich, so, den Spagat musst du für dich selber ausloten, dass du halt bei aller Negativität irgendwie ein Maß findest, das so gut es geht noch respektvoll bleibt. Man kann auch, glaube ich, einen Scherz auf Kosten von jemandem machen, darum geht's gar nicht, das wird auch in Zukunft noch passieren. Aber dass man da irgendwie so eine Balance findet und auf jeden Fall auch weiß, wann es gut ist, das ist für mich so ein Faktor. Und dass es halt irgendwie nicht zu Boulevardesk wird. Also gerade dann, wenn dann irgendwie auch dann irgendwie rund um Persönlichkeiten oder Leute im Fußballkontext, Trainer, wer auch immer, Spieler, so ja aus der privaten Kiste Sachen rausgekramt werden, die dann auch teilweise gar keine Relevanz haben fürs Sportliche. Da sollte man, glaube ich, da sollte man einfach von Abstand nehmen. Aber es bleibt ein Spagat und wir werden weiterhin auch von Negativität getriebene Themen in unseren Videos haben und besprechen. Das also wird sich bei uns genauso wenig vermeiden lassen wie bei allen anderen Nachrichtenportalen oder Medienseiten auch. Das gehört einfach dazu. Wie gesagt, ich glaube, man muss einfach gucken, dass die eigene Kompassnadel nicht komplett vom Kurs abkommt. Bisher würde ich sagen, mit den Ausnahmen, die ich auch schon angerissen habe, wo ich auch sagen würde, es war jetzt nicht überkrass schlimm, also müssen am Ende auch andere beurteilen, aber von meiner Empfindung her, aber trotzdem, mit einigen Ausnahmen, glaube ich, haben wir es bisher ganz gut navigiert bekommen und schaffen das hoffentlich auch weiterhin in Zukunft. Ja, in 2 Stunden geht's Spiel los, ich bin jetzt schon heiser. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.